Deutschlandfunk zur Diskussion.
Dazu begrüßt Sie heute Bettina Kleiner, Mikrofon. Herzlich willkommen. Einige der Schlagzeilen dieses Tages kommen erneut aus Russland, aus dem fernen Osten, wo der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un von Staatschef Putin empfangen wurde. Es stellt sich die Frage nach militärischer Zusammenarbeit dieser beiden Länder, womöglich noch unterstützt durch China und gegen die seit anderthalb Jahren offen durch Russland angegriffener Ukraine. Die frühere deutsche Russlandpolitik bis Februar 2022 gilt aus Sicht der allermeisten als gescheitert. Aber wie steht es um deren politische Aufarbeitung, um eine Wiederholung dieser Fehler, etwa mit Blick auf China, nicht zu riskieren? Der frühere Diplomat und hohe Beamte im Bundeskanzleramt Rolf Nickel hat jüngst eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag gefordert und das gegenüber dem Deutschlandfunk so begründet.
Das Entscheidende ist nicht, dass man Fehler macht. Fehler werden immer gemacht. Ich war ja auch Teil dieses Prozesses. Ich habe ja auch meine Fehler gemacht. Es geht darum, wie geht man mit diesen Fehlern um für die Zukunft, damit eben das Gleiche nicht nochmal passiert.
Rolf Nickel war für drei Kanzler tätig, für Helmut Kohl, für Gerhard Schröder und für Bundeskanzlerin Angela Merkel. Diese reflektiert inzwischen auch kritisch die Ergebnisse ihrer Russlandpolitik. Ein wirkliches Fehlereingeständnis gibt es von ihr jedoch bisher wohl nicht. Angela Merkel im vergangenen Oktober.
Ich habe nie daran geglaubt, dass es sowas gibt wie Wandel durch Handel, aber durchaus Verbindung durch Handel. Und insofern bereue ich Entscheidungen überhaupt nicht, sondern glaube, dass es aus der damaligen Perspektive richtig war.
Verfehlte Russlandpolitik, unsere Aufarbeitung der Vergangenheit, das ist das Thema heute in unserer Sendung zur Diskussion mit diesen Gästen, die uns zugeschaltet sind. Ich freue mich, dass Nils Schmidt bei uns ist als SPD-Außenpolitiker und Obmann seiner Fraktion im Auswärtigen Ausschuss. Jan-Klaas Behrens begrüße ich, er ist Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und Reinhard Bingener, Buchautor und Kollege der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Korrespondent in Niedersachsen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir zeichnen die Sendung an diesem Mittwochnachmittag auf. Und damit wir vielleicht gleich in den Stoff hineingehen, würde ich gern mit Ihnen, Herrn Bingener, beginnen. Sie haben zusammen mit Ihrem Kollegen Markus Wehner das Buch geschrieben, Die Moskau Connection, das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit, erschienen vor fast genau einem halben Jahr. Weshalb haben Sie das Buch verfasst?
Naja, wir sind zu dem Urteil gekommen, dass die deutsche Russlandpolitik eigentlich der größte außenpolitische Fehler seit Gründung der Bundesrepublik ist. Dem steckt zunächst einmal ja eine positive These inne. Und zwar, Deutschland hat aus unserer Sicht keine gravierenden Fehler eigentlich gemacht, bis eben zu dieser Russlandpolitik. Denn das war ja kein Ad-hoc-Fehler, sondern der wurde ja über Jahre gegen den Rat von Experten, gegen den Rat auch von europäischen Nachbarn und aus den USA fortgesetzt. Und Deutschland zahlt jetzt dafür einen Preis in Form von höheren Energiepreisen, in Form von teuren LNG-Terminals. Unser Ansehen hat gelitten, aber vor allem zahlen die Ukrainer einen Preis. Denn mit dem Appeasement gegenüber Putin haben wir vielleicht entscheidend sein Kalkül verändert und ihn dazu in der Annahme, dass der Westen eben einknickt, es begünstigt, diesen Krieg zu führen. Und insofern ist es schon auch eine durchaus vielleicht schuldhafte Verstrickung. Und im Missverhältnis dazu steht zur Größe dieses Fehlers ja quasi das völlige Ausbleiben einer Aufarbeitung. Herr Nickel hat es ja schon erwähnt.
Das ist das Thema unserer Sendung heute. Genau, vielleicht nochmal kurz nachgefragt. Einer der Kritikpunkte, Herr Bingener, an Ihrem Buch ist ja, Sie stellen die SPD in den Mittelpunkt. Die CDU mit Kanzlerin Merkel kommt vor, aber weitaus weniger. Weshalb haben Sie sich dafür entschieden?
Naja, wir beanspruchen ja nicht, das gesamte Bild zu zeichnen. Wir haben uns die SPD aus diesem Gesamtrahmen herausgegriffen, weil es da schon auch noch eine andere Natur hat. Also man kann sicherlich zu Recht über Angela Merkels Versäumnisse sprechen, nur es gibt, und damit haben wir uns schon beschäftigt, keinerlei Hinweise, dass dort finanzielle Verflechtungen irgendeine Rolle spielen. Das ist im Umfeld von Gerhard Schröder nun mal anders gewesen. Das betrifft auch nicht nur ihn selbst, da gibt es ein ganzes Netz um ihn herum. Und dann hat es natürlich bei der SPD durch die Verbindung zur Tradition der Entspannungspolitik auch nochmal eine andere historische Tiefe.
Jan-Klaas Behrens, Zeithistoriker am Zentrum für zeitgeschichtliche Forschung in Potsdam. Herr Wingener hat es gerade angedeutet, er vermisst die Aufarbeitung in Deutschland. Sie arbeiten selbst auch mit in der Geschichtskommission der SPD, sind also intensiv mit der Problematik befasst. Was ist dort Ihre Erfahrung, wenn es um die Aufarbeitung der Russlandpolitik geht?
Ja, wir haben ja eine Resolution herausgegeben, dann kurz nach Kriegsbeginn oder nach dem Beginn des vollen Angriffskrieges, sollte man besser sagen, im letzten Jahr. Da gehörte ich zu den drei Leuten, die ein Minderheitenvotum verfasst haben, weil wir nicht nochmal wieder die sozusagen Mythen der Ostpolitik wiederholen wollten, sondern uns ganz klar auf die Seite der Ukraine gestellt hatten. Gerade die älteren Kolleginnen und Kollegen haben da immer noch ein Problem damit. Und damit sind wir auch schon in der Sache. Ich glaube, dass es in der SPD tatsächlich viele engagierte Leute gibt, die sich für eine Aufarbeitung einsetzen. Ich selber arbeite zum Beispiel auch in der Aktion Kommission Sicherheitspolitik, AG Sicherheitspolitik der SPD Berlin mit. Da ist gerade ein Antrag verabschiedet worden, der diese Aufarbeitung explizit fordert. Eine Enquetekommission, wie Herr Nickel das auch gefordert hat. Ich sehe aber auch, dass in der Partei eine andere Generation versucht, das zu blockieren. Ich sehe die Dominanz von solchen Stimmen wie Stegner, Mützenich und Müller, die immer noch den alten Mythen der Ostpolitik anhängen. Und an diesem Tag muss man natürlich auch erwähnen, ich sehe, dass die SPD Hannover eine Feier für Gerd Schröder ausrichtet. Da kann ich nur mit völliger Verständnislosigkeit drauf blicken.
Ja, können wir gleich auch noch drauf kommen. Wir haben einen aktiven SPD-Politiker bei uns in der Runde, Nils Schmidt, außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Wenn Sie das hören, Herr Schmidt, ist aus Sicht der SPD da alles gesagt und alles aufgearbeitet bei dem Thema?
Nein, sicher nicht. Denn das ist ja, so wie Herr Nickel das in dem Spiegel-Interview auch ausgeführt hat, eine jahrzehntelange Russlandpolitik, die jetzt zu Recht in den Fokus gerät. Es gab mehrere verantwortliche Kanzler, Kanzlerinnen für diese Zeit. Und es ist gerade innerhalb der SPD vielleicht schon am ehesten zu einer Auseinandersetzung und Aufarbeitung gekommen. Ich erinnere daran, dass Lars Klingbeil im Oktober vergangenen Jahres eine große Rede zur Russlandpolitik gehalten hat, wo er in der Analyse viele Punkte benannt hat, die auch Herr Nickel und viele andere umtreiben. Und deshalb ist es gut, dass wir in Deutschland in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft diese Diskussion führen. Denn es ist ja kein exklusives Verdienst oder Versagen der SPD, die Russlandpolitik der vergangenen Jahrzehnte, sondern da haben viele mitgewirkt. Und es gibt auch parteiübergreifend Strömungen, Einschätzungen, die zu einem falschen Verständnis der putinschen Politik beigetragen haben. Und ich glaube, Herr Behrens hat schon einen wichtigen Hinweis gegeben. Generationenerfahrung, Prägungen aus der Entspannungspolitik der 70er Jahre oder Nichtprägungen spielen eine mindestens so große Rolle wie parteipolitische Bindungen. Mhm. Und deshalb ist es gut, wenn wir in Deutschland uns dieser Debatte stellen.
Das heißt, Sie würden bestätigen, Herr Schmidt, dass es quasi eine Generation gibt oder eine Gruppe von Politikern, die da innerhalb der Partei, ein paar Namen sind gerade genannt worden, diese Aufarbeitung blockieren?
Nein, blockiert wird überhaupt nichts. Aber die eine Auffassung haben oder eine Einschätzung vertreten, die nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem, was andere, entweder innerhalb der SPD oder auch in anderen Parteien oder in Wirtschaft, in Medien und in Wissenschaft vertreten. Und ich finde, es zeichnet die SPD aus, dass sie diese Debatte führt, bis hin zu Frank-Walter Steinmeier als ehemaliger Außenminister und jetziger Bundespräsident, der sogar so weit gegangen ist, dass er sich entschuldigt hat. In anderen Parteien steht es erst ganz am Anfang. Ich finde aber auch, dass es keine parteipolitische Schlacht werden sollte, sondern dass es etwas gibt, was wir in Deutschland insgesamt als Gesellschaft in den Blick nehmen müssen, nämlich die Frage, warum wir ein verklärtes Russlandbild über lange Zeit zur Grundlage nicht nur der klassischen Außenpolitik, sondern auch der Beziehung zu Russland in der ganzen Breite gemacht haben.
Vielleicht noch, weil es gerade angesprochen wurde, es kam heute die Meldung, der SPD-Ortsverband Hannover wird nun doch eine Ehrung für Ex-Kanzler Gerhard Schröder veranstalten. Anlass sind 60 Jahre seiner SPD-Parteimitgliedschaft. Halten Sie das für eine gute Idee, Herr Schmidt?
Nun, er ist Mitglied der Partei nach wie vor. Wir haben zu Recht sehr kritische Einschätzungen zu seiner Rolle nach dem Ausscheiden aus dem Amt und in Bezug auf Russland. Aber es ist auch ganz schwierig, eine solche Ehrung komplett zu verweigern. Ich vertraue, dass der Bezirk Hannover da den richtigen Weg geht und dass die Punkte, die weniger attraktiv und weniger gut erscheinen, ebenfalls zur Geltung kommen. Aber wie gesagt, sich nur an Schröder abzuarbeiten, greift zu kurz, denn die wesentlichen Weichenstellungen, insbesondere auch was die Energieabhängigkeit anbelangt, sind in der Regierungszeit von Frau Merkel getroffen worden. Hm. Und das kann man nicht darauf reduzieren, dass Schröder nach dem Ausscheiden aus dem Amt dann in die Dienste Putins getreten ist. Es wäre seltsam, wenn er quasi aus dem Schatten die Regierung Merkel zu einer bestimmten Politik geführt hätte. Das scheint mir doch ein bisschen zu einfach gestrickt zu sein.
Da haben wir jetzt wirklich diese Kontroverse, die uns ja auch die letzten anderthalb Jahre mindestens begleitet. Die Frage, wer trägt die eigentliche Verantwortung? War es die Kanzlerschaft von Angela Merkel oder war die SPD eigentlich der treibende Keil über die letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre? Herr Bingener, wie sehen Sie das? Ich habe gerade vorhin angesprochen, dazu sagen, Sie haben Schröder in den Mittelpunkt Ihrer Recherchen gestellt.
Ja, also zunächst einmal ist sicherlich richtig, dass es nicht allein die SPD war und dass andere Parteien, insbesondere natürlich die kanzlerinnenstellende CDU und CSU, auch eine Verantwortung tragen. Das ist klar. Aber dass die Größe dieses Einflusses von Schröder und dem SPD-Netzwerk in Abrede zu stellen, das finde ich schon nicht ganz überzeugend. Ich möchte es vielleicht kurz ausführen. Diese wirtschaftliche Abhängigkeit, die ist maßgeblich von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel mitbefördert worden in seiner Amtszeit. Er war von 13 bis 17 Wirtschaftsminister oder 13 bis 16. Am Anfang dieser Legislaturperiode lag die Abhängigkeit von russischem Gas bei gut 30%. Das war auch so die bisherige Strategie jahrzehntelang in Deutschland. Am Ende seiner Amtszeit lag sie bei 55%. Und das war genau der Zeitraum, als die Krim annektiert wurde und als man eigentlich alle Warnglocken rot leuchtend hätte sehen müssen. Und Gabriel hat es ja auch nicht nur so en passant, ist ihm so unterlaufen, diese Entwicklung. Er hat ja damit eigentlich umgesetzt, die Strategie Wandel durch Verflechtung, die der andere Schröder-Intimus, Frank-Walter Steinmeier, als Strategie der deutschen Russlandpolitik ausgegeben hat. Und die ging ja davon aus, dass es nicht eben schlecht ist, sich abhängig machen, sondern ganz im Gegenteil, dass es gut ist, gegenseitige Abhängigkeiten herzustellen, damit es nicht zu einem Konflikt kommt. Eine natürlich, wie man jetzt weiß, völlige falsche Annahme, weil die Abhängigkeit eben letztlich einseitig war, nämlich von Seiten Deutschlands und Putin im entscheidenden Fall einfach den Gasstrahl zugedreht hat.
Also ja. Darf ich da mal einhaken, weil ich finde den Punkt von Herrn Bingener sehr wichtig. In der Tat ist die energiepolitische Abhängigkeit gewachsen in dem Zeitraum und diese Hypothese oder diese These der gegenseitigen Verflechtung hat damals in der deutschen Außenpolitik eine große Rolle gespielt. Aber jetzt so zu tun, als wäre das eine exklusive Angelegenheit der SPD von Gabriel und Steinmeier gewesen, ist doch etwas verwegen, wenn denn die Kanzlerin war Merkel. Es war eine Einschätzung, die breit geteilt worden ist in der deutschen Politik. Und deshalb finde ich es etwas schwierig, das alles aufs Konto der SPD zu schieben. Denn letzten Endes hat das letzte Wort in den großen außenpolitischen Fragen die Kanzlerin. Und wenn sie es anders gesehen hätte oder anders hätte machen wollen, hätte sie eingreifen können. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass man nicht in parteipolitische Schlachten hier sich ergeht, sondern dass man sauber aufarbeitet, wie solche Fehleinschätzungen zustande gekommen sind im Kanzleramt, in der deutschen Regierung, im Parlament, in der Wirtschaft, denn es war auch die Wirtschaft, die es massiv befördert hat, in den Medien. Das ist nämlich etwas, was uns in der Tat dann auch für zukünftige außenpolitische Herausforderungen weiterhilft.
Auf jeden Fall. Als Zeithistoriker Jan-Klaas Behrens vielleicht nochmal dazu. Sie haben sich ja vorhin relativ unzufrieden gezeigt mit der Aufarbeitung. Wenn Nils Schmidt sagt, wir dürfen das nicht parteipolitisch aufrechnen, wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, grundsätzlich hat er da recht. Deswegen fordern wir ja auch eine Enquete-Kommission im Bundestag. Herr Nickel fordert das ja auch. Denn nur eine solche umfassende Aufarbeitung, also nicht nur dessen, was in den Parteien passiert ist, sondern auch was in der Wirtschaft passiert ist, aber was auch in den Apparaten passiert ist. Was ist denn im Bundeskanzleramt passiert, im Auswärtigen Amt? Warum hat der BND so geschlafen bis vor kurzem? Wie sind eigentlich die großen Entscheidungen sozusagen auch zustande gekommen? Das kann man sich ja nur aus den Akten rekonstruiert werden, nicht? Warum wurde Putins Münchner Rede 2007 beispielsweise nicht ernst genommen? Ja. Wie kam es zum Veto von Bukarest 2008 gegen den NATO-Beitritt der Ukraine? Warum wurde auf die Annexion der Krim nur so zögerlich reagiert, mit nur ganz wenigen Sanktionen? Warum kam es trotz des Angriffs auf den Donbass dann noch zu Nord Stream 2? Warum wurde der Ukraine keine Waffenhilfe gewährt? Das sind doch alles fundamentale Fehlentscheidungen und wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wer die getroffen hat, auf welcher Grundlage die getroffen wurden. Das gilt es doch zu rekonstruieren und daraus dann zu lernen. Das ist das Entscheidende.
Ja, also die Einschätzung einiger Beobachter und Historiker, dass im Grunde genommen die SPD der treibende Keil an der Stelle war, spätestens als sie 2013 wieder mit in die Regierung eingestiegen ist und Kanzlerin Merkel das im Grunde genommen mehr oder weniger durchgewunken hat, auch um die Koalition nicht zu destabilisieren. Diese Einschätzung teilen Sie nicht, Herr Behrens?
Na, ich glaube, die Kanzlerin hat in Deutschland die Richtlinienkompetenz und die kann man hier nicht aus der Verantwortung überlassen. Das ist ihre Politik. Sie ist auch oft zu Putin gefahren. Sie hätte Nord Stream 2 nicht machen müssen. Das ist alles nicht alternativlos. Nicht? Frau Merkel wollte uns immer einreden, dass Politik alternativlos ist. Das ist aber nicht der Fall. Sondern es geht eben darum, deswegen habe ich ja eben auch so ein paar Punkte rausgegriffen, ganz konkrete Entscheidungen zu rekonstruieren. Und dann werden wir ja sehen, wenn wir das rekonstruieren, wie stark war der Einfluss von Sigmar Gabriel, von der Wirtschaft, vom Bundeskanzleramt, vom BND, von Frau Merkel. Das sind ja alles Dinge, die wissen wir gar nicht en Detail, nicht? Also das verdienstreiche Buch von Herrn Bingener und Herrn Wiener ist ja gewissermaßen nur die Spitze des Eisbergs. Und den Eisberg darunter, das ist das, was mich eigentlich interessiert.
Und um die Aufarbeitung geht es jetzt, all die Dinge in Erfahrung zu bringen, die Sie gerade angesprochen haben, die wir eigentlich noch nicht so genau en Detail wissen, aufarbeiten. Aber wie, hören wir noch mal kurz den früheren Diplomaten Rolf Nickel, der lange Jahre auch im Kanzleramt gearbeitet hat. Er hat eine Enquetekommission gefordert und er begründet das im Gespräch mit dem Deutschlandfunk folgendermaßen, 41 Sekunden.
Wir wollten immer versuchen, ein friedliches Miteinander in Europa zu organisieren. Wir wollten immer versuchen, Russland in die euroatlantische Sicherheitsarchitektur einzubinden und mussten dann feststellen, dass das nicht funktioniert hat. Und rausgekommen ist eben ein systemisches Scheitern, also ein Scheitern, was nicht nur die Politik betrifft, sondern vor allen Dingen auch die Wirtschaft, weite Teile der deutschen Öffentlichkeit, der Medien und so weiter. Und dieser Prozess sollte aus meiner Sicht strukturiert aufgearbeitet werden. Und die beste Variante aus meiner Sicht wäre die Gründung einer Enquetekommission des Deutschen Bundestages.
So viel nochmal kurz von Rolf Nickel dazu. Also wir halten fest, er konstatiert ein systematisches Scheitern in Politik, Wirtschaft, Öffentlichkeit und Medien. Das können wir gleich nochmal durchgehen. Vielleicht mal zum Format. Eine Enquetekommission, ist das hier Konsens, dass wir das brauchen im Bundestag?
Ich bin bei einer Enquetekommission vorsichtig und skeptisch, nicht weil ich gegen eine Aufarbeitung wäre, aber ich fürchte, dass eine Enquetekommission, sobald sie rückwärtsgewandt arbeitet von einem Untersuchungsausschuss und den damit einhergehenden parteipolitischen Versuchungen, nicht gefeit ist. Die Enquetekommission ist eingeführt worden als Instrument des Parlamentarismus, insbesondere um mit Hilfe von externen Experten Zukunftsfragen, demografischer Wandel, künstliche Intelligenz und was weiß ich nicht alles zu debattieren und die Zukunft vorzubereiten, dass dann gegebenenfalls Gesetzgebung oder politische Entscheidungen daraus folgen. Wir haben wenig Erfahrungen und auch wenig erfolgreiche rückwärtsgewandte Enquetekommissionen. Es gibt jetzt eine, die aufgrund eines politischen Kompromisses eingerichtet wurde.
Eben, um das mal kurz zur Erklärung zu sagen, wir haben gerade eine Enquetekommission,
zu
die zurückblickt zum Afghanistan-Einsatz.
Genau. Und sie nimmt 30 Jahre, jedenfalls den gesamten Einsatz seit 2001, also etwas mehr als 20 Jahre in den Blick. Und wir werden sehen, ob das gelingt, da die parteipolitische Abrechnung nicht zu stark werden zu lassen. Ich glaube, was sehr wichtig ist, weil eine Enquetekommission naturgemäß eben auch erstmal im Parlament und mit ausgewählten Experten stattfindet, ist, dass wir es schaffen, dass wir nicht 30 Jahre lang warten müssen, bis die Akten freigegeben werden. Und dass dann ganz viele, ob Enquetekommission oder nicht, Einblick haben in die Wissensstände der Regierung, der verschiedenen Regierungsakteure zu den jeweiligen Zeitpunkten. Also mich würde zum Beispiel mal interessieren, um mal einfach eine Frage aufzuwerfen. Wir hatten ja die berühmte Putin-Rede im Deutschen Bundestag.
2001, genau.
2001. Wir hatten überhaupt den Regierungswechsel von Jelzin zu Putin. Und dann ist eben die Frage, Wann hat der BND mal ein Profil von Putin als neuem starken Mann im Kreml erstellt? Mhm. Was waren die Erkenntnisse der deutschen Diplomaten? Haben die mal ein längeres Kabel geschickt, wo sie gesagt haben, so, das ist jetzt Putin? Oder haben sie das nach 4 Jahren geschickt? Haben sie es geschickt, nachdem der zweite Tschetschenienkrieg zu Ende ging? Haben sie es geschickt, nachdem der Georgienkrieg zu Ende war? Wir haben ja in der Geschichtswissenschaft und in der Politikwissenschaft schon vor 2014 große Putin-Biografien, zum Beispiel von Fiona Hill, gesehen, wo schon sehr viel erklärt wurde, was einiges andeutet. Wie war der Wissensstand da zu verschiedenen Stadien im Regierungsapparat? Das wäre sehr spannend. Und da braucht man nicht unbedingt eine Enquete-Kommission dafür, aber ich fände es ein Zeichen der Souveränität, wenn wir die 30-Jahres-Frist, die sonst üblich ist bei der Editierung von Regierungsakten, in dem Fall aufheben.
Das wollte ich gerade noch mal erfragen, weil Sie sagen, wir sollten nicht diese 30 Jahre warten. Das heißt sozusagen, was 2014 passiert ist, das werden wir im Jahre 2044 dann erst wissen, wenn man nicht, wie Sie es gerade gefordert haben, das aufhebt. Ist das realistisch, Herr Schmidt? Wer muss das entscheiden?
Das ist eine politische Entscheidung. Also man kann nach dem Informationsfreiheitsgesetz als einzelner Bürger oder Wissenschaftler das auch beantragen. Aber ich würde jetzt nicht ungern Herrn Behrens und andere auf diesen Weg verweisen, sondern ich finde, wenn wir da Meinung sind, dass es ein wichtiger Punkt der deutschen Außenpolitik ist und ein großer Fehler im Nachgang oder in der Nachschau, dann sollten wir so souverän sein und möglichst diese Akten freigeben.
Herr Schmidt? Wer muss das entscheiden? Die Bundesregierung oder wer?
Ich weiß nicht, ob es Persönlichkeitsrechte zum Beispiel der Kanzlerin AD Merkel gibt, bei bestimmten Akten wahrscheinlich schon. Das müssten wir dann nochmal rausfinden. Aber ich finde, wir sollten nach Möglichkeit diese Akten früher freigeben. Und damit wir diese Aufarbeitung auch dann auf einer Basis der Kenntnisstände von damals machen können. Weil im Nachhinein schlauer zu sein, ist immer einfacher.
Ich würde gerne einmal widersprechen, und ich glaube, mir leuchtet das nicht ein, dass man vor diesem parteipolitischen Streit weglaufen sollte. Der kann ja auch in so einer Enquete-Kommission stattfinden, aber gerade die Enquete-Kommission soll ja explizit Experten und Expertinnen auch heranziehen. Und die zu hören wäre ja sehr wichtig, denn sozusagen, wenn ich zwei Sachen mal zur Wissenschaft sagen soll, um die ging es ja noch nicht. Die Wissenschaft hat ja schon lange gewarnt vor Putin und seinem System, nicht? Wenn Sie beispielsweise die größte wissenschaftliche Zeitschrift zu Osteuropa mal durchgehen, die letzten 10 Jahre, also die Zeitschrift Osteuropa, die heißt auch so, dann werden Sie sehen, dass es viele kritische Artikel gab und dass gerade auch diese deutsche Abhängigkeit und Naivität im Umgang mit Russland immer wieder gerügt wurde von den Kolleginnen und Kollegen. Wir sind aber nicht durchgedrungen. Das ist ja das Problem. Wir wussten das alles. Fiona Hill wusste das nicht nur in Amerika. Wir wussten das auch hier an den deutschen Instituten und Universitäten. Und wir haben auch versucht, sozusagen mit unserer Kritik durchzudringen. Aber wir müssen auch selbstkritisch feststellen, wir sind da nicht weit genug gekommen in die Apparate rein. Und ich glaube, die Enquete-Kommission ist hier das richtige Instrument, um diesen Druck auch zu erzeugen. Denn ich habe jetzt nicht die Illusion, dass diese Akten einfach mal so freigegeben werden, weil man das ja mal machen könnte, sondern man braucht ja ein Instrument. Man braucht ja sozusagen was Handfestes, eine Institution auch, die sich um diese Freigabe kümmert, die das auch organisiert. Und das wäre so eine Kommission. Und in der Vergangenheit gab es ja übrigens auch schon Kommissionen, nicht nur die Afghanistan-Kommission zu Vergangenheitsthemen. Es gab eine sehr große, erfolgreiche Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur beispielsweise in den 90er Jahren. Also das ist alles nicht ganz präzedenzlos. Und ich würde sagen, gerade wenn man sieht, Afghanistan ist doch eigentlich recht weit weg und da gibt es sicherlich auch ein paar Lektionen für uns zu lernen. Aber Herr Bingner hat ja richtig am Anfang gesagt, dass er und Herr Wehner das so sehen, dass diese Russland-Politik das größte Desaster der deutschen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Wenn es da keine Enquete-Kommission braucht, dann weiß ich nicht, wo es eine geben sollte.
Verfehlte Russlandpolitik, unsere Aufarbeitung der Vergangenheit, das ist das Thema in der Sendung zur Diskussion heute im Deutschlandfunk. Wir sprechen mit dem SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt, mit dem Zeithistoriker Jan-Klaas Behrens und dem Kollegen und Buchautor Reinhard Bingener. Und wir haben jetzt nochmal sehr stark abgehoben auf die Frage Öffnung von Archiven, von Dokumenten. Herr Behrens hat gerade gesagt, wir brauchen das eigentlich nicht zwingend. Und vor allen Dingen, wenn ich es richtig verstehe, Herr Behrens, sagen Sie, eine solche Enquete-Kommission könnte das eigentlich, eine solche Offenlegung der Dokumente erzwingen oder anfordern.
Na, sie könnte diesen Diskurs in Gang bringen und auch systematisieren, nicht? Das ist ja der Sinn einer solchen Kommission, dass man dann auch ein Verfahren hat, einen Prozess. Das sehe ich ja im Moment überhaupt nicht. Daran fehlt es uns ja. Wir haben sozusagen einzelne wissenschaftliche, einzelne journalistische Interventionen, wie das Buch von Herrn Bingner und so weiter. Aber es fehlt ja an einem systematischen Instrument zur Aufarbeitung dieser Russlandpolitik, das dann auch dazu führen kann, dass wir wieder lernen, die Welt anders zu lesen. Unsere Institutionen, das Bundeskanzleramt, das Auswärtige Amt, das Erschreckende ist ja, die haben Russland falsch gelesen. Es gibt aber Leute in diesem Land, die konnten Putins Russland lesen, die sind aber nicht damit durchgedrungen. Und ich habe den Verdacht, dass es bei China auch so ähnlich ist. Und dass wir da sozusagen nicht wieder in dieselbe Falle tappen sollen. Und dabei kann, glaube ich, diese systematische Aufarbeitung der Russlandpolitik einen wichtigen Dienst leisten.
Ja. Also ich kann das nur unterstreichen, was Herr Behrendt sagt. Und wir haben jetzt viel gehört, was alles möglich wäre. Es wären ja alle Möglichkeiten da. Die Bundesregierung könnte das ja beschließen. Die Frage ist, warum passiert genau das nicht? Und das bestätigt in gewisser Weise auch unsere These schon von einem halben Jahr, dass es im Bundestag eine Allparteienkoalition gibt, die an einer systematischen Aufarbeitung nicht interessiert ist. Man kann es ja nach Parteien durchgehen. AfD und Linke haben keinerlei Interesse, weil sie mehr oder minder die Interessen auch Russlands hier mit im Diskurs vertreten. Dann gibt es die Unionsparteien. Die haben kein Interesse. Nach unseren Erkenntnissen gab es auch eine Ansage von Friedrich Merz kurz nach Kriegsbeginn, dass man das nicht auf die Tagesordnung setzt, weil dann eben auch das Erbe Merkels zur Debatte kommen würde. Und dann gibt es noch die Ampelkoalition. Dort haben sich FDP und Grüne sicherlich am wenigsten vorzuwerfen. Da gab es relativ klare Einschätzungen. Aber sie sind eben, wie manche Abgeordneten auch erzählen, gefangen in einer Koalition, wo die ohnehin schwierig ist im Ablauf, wo es starke Konflikte gibt und wo man nicht noch einen zusätzlichen Konflikt mit der SPD will, die sich all diesen Anliegen bisher verweigert.
Vielleicht kommen wir mal kurz einen Schritt weg von der Politik, wenn Stichworte angesprochen werden, wie Wirtschaft, wie Öffentlichkeit, wie Medien, denen auch sozusagen ein Anteil an dem, Zitat, systematischen Scheitern zugewiesen werden. Ist das Konsens hier?
Ich würde dem gerne widersprechen. Also auch die Ausführung von Herrn Nickel ging ja so ein bisschen in die Richtung, Putin hat uns alle getäuscht. Das war ja so eine Formel nach Kriegsbeginn. Und das ist mir ein bisschen zu allgemein. Herr Behrendt hat ja schon zu Recht gesagt, dass die Osteuropa-Historiker ein relativ klares Bild hatten, auch schon seit Jahren. Und ich würde Ähnliches auch eigentlich für die Medien gerne in Anspruch nehmen. Also die großen deutschen Medien, inklusive des Deutschlandfunkes, hatten ja über Jahre Moskau-Korrespondenten, die bis auf wenige Ausnahmen, ich nenne mal Chronisch Malz, ja sehr, sehr kritisch auf Putin geblickt haben. Und die hatten genau die gleiche Erfahrung, die Herr Behrendt ja für die Wissenschaftler berichtete, dass sie mit ihrer Kritik nicht durchdrangen und teilweise, auch, gerade auch aus dem Schröder-Netzwerk, teilweise für korrupt erklärt würden und zu Russland-Bäschern erklärt wurden.
Ja, wobei, ich meine, da muss man, glaube ich, genauer hinsehen, nicht? Wenn man sich zum Beispiel die großen deutschen Talkshows anschaut und was da 2014 geredet wurde, für einen Unsinn auch geredet wurde, muss man in aller Deutlichkeit sagen, dass immer Deutsche und Russen über die Ukraine geredet haben in diesen Talkshows, der russische Botschafter dort seine Fake News verbreiten durfte, unwidersprochen. Da gibt es schon auch was aufzuarbeiten bei den Medien, glaube ich. Ja. Da gibt es schon auch Sachen, wo man sich auch mal fragen muss, wie ist eigentlich diese Einladungspolitik zustande gekommen? Das hätte ich auch gerne in der Enquete-Kommission geklärt, ehrlich gesagt, weil wir uns da damals sehr darüber geärgert haben, dass niemand von uns da saß, also aus dem Kreis der Osteuropa-Kenner, aber alle möglichen anderen Leute sozusagen von selbst erklärten Osteuropa-Kennern bis hin zu Gaslobbyisten dort sozusagen den russischen Narrativ verbreiten konnten. Und das ist schon auch ein Problem. Ich glaube, bei allen diesen Bereichen, sei es Wissenschaft, auch da gibt es schwarze Schafe natürlich, sei es Politik, sei es Öffentlichkeit und Journalismus, muss man genau hinschauen. Und da brauchen wir Strukturen, da brauchen wir sozusagen einen Rahmen, in dem wir das tun. Und das ist die Aufarbeitung dann.
Herr Schmidt, vielleicht nochmal, also ich habe verstanden, Enquete-Kommission würden Sie nicht unbedingt unterstützen. Ich lese und habe mich nochmal daran erinnert, dass es nur ein Viertel der Abgeordneten des Deutschen Bundestages erfordern würde. Und dann müsste der Bundestag eine solche Enquete-Kommission einsetzen. Also Sie gehen davon aus, dass nicht mal dieses Viertel des Deutschen Bundestages dazu bereit wäre, das auf den Weg zu bringen.
Das ist jetzt Spekulation. Also AfD und Linke zusammen ja wohl eher nicht.
Nee, aber es gibt ja viele andere Fraktionen noch.
Ja, und innerhalb einer Koalition gilt, dass man gemeinsame Anträge ins Parlament einbringt. Also wenn, dann müsste die Ampel sich auf eine Enquete-Kommission verständigen. Idealerweise mit der größten Oppositionspartei, weil sonst eben dieser parteipolitische Charakter von Anfang an zutage träte. Ich weiß nicht, ob die Union ein Viertel der Abgeordneten hat. Vielleicht reicht es ganz knapp. Also sie könnte es auch anstreben. Ich glaube, die Skepsis gegenüber einer Enquete-Kommission bei mir rührt daher, dass ich der Meinung bin, dass selbst die Anreicherung durch Experten eben wieder durch die parteipolitische Brille in Teilen geschehen wird. Also die AfD, die von der AfD und Linkspartei zu benennen, Experten wären sicher nicht hilfreich, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Wir kennen das aus Anhörungen, wo wir das gleiche Verfahren haben, dass alle Fraktionen jemanden vorschlagen. Und wie weit dann die Enquete-Kommission das, was ja allgemein gefordert wird und was ich unterstütze, nämlich eine Aufarbeitung in der Breite vorantreiben kann, das sehe ich etwas skeptischer als die beiden Mitdiskutanten.
Ist angekommen. Aber was stattdessen, Herr Schmidt? Welche Institution könnte es tun?
Das ist in der Tat keine einfache Frage, denn wir brauchen eine gewisse Zeit. Das spricht übrigens auch gegen eine Enquete-Kommission. Man müsste eine Enquete-Kommission so anlegen, dass sie über in die nächste Legislaturperiode reicht.
Also aber der offene Krieg geht seit anderthalb Jahren jetzt.
Ja, aber ich sage nur, wir sind jetzt, wo wir sind, zur Hälfte der Legislaturperiode. Man müsste also eine Enquete-Kommission anlegen über eine Legislaturperiode hinaus, um dem Stoff gerecht zu werden. Wir sind schon bei Afghanistan ziemlich unter Zeitdruck, wo wir am Anfang der Legislaturperiode verabredet hatten. Und die Frage ist eben, wie findet man ein Format, wo man die Breite der Verantwortungsträger in Wirtschaft, Gesellschaft, meinetwegen auch Wissenschaft und Medien mit reinnimmt. Ob die Enquete-Kommission das Vehikel ist, das es vorantreiben kann, wie gesagt, ich glaube, es ist begrenzter als manche hoffen, aber dass die Aufarbeitung stattfinden muss. Und ich bin dafür, dass in einer großen Breite, vielleicht ist es besser, dass ganz viele dran arbeiten, als das auf eine Institution fixieren.
Also ich glaube, Wissenschaftler und Medien und teilweise auch Politiker arbeiten ja daran und veröffentlichen dazu und schreiben darüber. Aber ich würde gerne nochmal hier also ein Semikolon einfach setzen. Ich verstehe, es gibt keine Mehrheiten im Deutschen Bundestag für eine Enquete-Kommission, schon gar nicht für einen Untersuchungsausschuss. Und wir wissen auch nicht, was eine alternative Institution sein könnte. Ich würde, um nochmal sozusagen die Lehre nochmal kurz aufzugreifen daraus. Wir haben darüber gesprochen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich wirklich auskennen und auskannten, damit Historiker und auch aus der Osteuropa-Wissenschaft nicht durchgedrungen sind. Ich habe verstanden, es fehlt eben auch an einer Vernetzung zwischen den Ministerien, so hat es Rolf Nickel dargestellt. Es fehlt daran, dass man sozusagen der Wissenschaft mehr Gehör verschafft, dass man Thinktanker zum Beispiel stärker einbezieht. Und er hat deswegen unter anderem die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates gefordert. Ich weiß, es ist auch umstritten, das gilt auch als Nicht-Allheilmittel, aber es gibt Leute, die vermissen das jetzt, Herr Schmidt, in der Sicherheitsstrategie auch der Bundesregierung. Wäre das nicht eine Möglichkeit gewesen, um zumindest diese Fehler, die gemacht wurden, nicht unbedingt nochmal zu wiederholen?
Ja, aber der Nationale Sicherheitsrat speist sich ja aus den jeweiligen Ministerien und dem Kanzleramt. Und ich sehe jetzt nicht mit dem Blick auf die letzten 30 Jahre ein Ministerium oder eine Regierungseinheit, die da besonders anderer Meinung gewesen wäre und dann in einem nationalen Sicherheitsrat hätte intervenieren können. Und es auch ohne nationalen Sicherheitsrat gibt es ja politische Mechanismen in Koalitionsregierungen, wo man Themen streitig stellen kann, wenn man anderer Meinung ist. Das geschah ersichtlich nicht. Deshalb finde ich die Debatte oder die Verknüpfung mit dem nationalen Sicherheitsrat für wenig hilfreich. Die Frage ist eher, wie schaffen wir Verfahren innerhalb der Regierung, dass auch die Meinung, die nicht sozusagen den vorgefassten Meinungen entsprechen, wie die zur Geltung kommen. Das war ja auch bei Afghanistan bei der Frage, wie schnell die Taliban gegebenenfalls die Macht übernehmen können, das große Problem. Man hat zwar verschiedene Szenarien auf dem Tisch gehabt, aber das Szenario, dass die Taliban ganz schnell nach Kabul kommen, war irgendwie ganz weit hinten.
Wie schaffen wir das? Haben Sie eine Antwort darauf, Herr Schmidt?
Also nicht, indem man neue Institutionen schafft, sondern indem man die politisch Verantwortlichen, das sind die Ministerinnen und Minister und den Bundeskanzler, dazu bringt, dass sie regelmäßig über strategische Fragen sich austauschen müssen und indem die verschiedenen Meinungen da auch ungefiltert, verschiedene Szenarien ungefiltert an die politischen Entscheidungsträger herangebracht werden und nicht schon vorher ausgelesen werden.
Mit Verlaub, Herr Schmidt, das ist auch eine Frage der politischen Kultur. Meine amerikanischen Kolleginnen und Kollegen sind 2014, nachdem die Krim passiert ist, eingeladen worden in den Nationalen Sicherheitsrat der USA, ins State Department, weil die Beamtinnen und Beamten da erklärt haben in den USA, irgendwie haben wir Russland so ein bisschen falsch gesehen in den letzten Jahren. Kommt mal ein halbes Jahr her, wir bezahlen euch für das halbe Jahr und erklärt uns mal, wie ihr das so seht. Ja? Und dazu ist das Auswärtige Amt in Deutschland nicht in der Lage, dazu ist der Bundesnachrichtendienst nicht in der Lage, sozusagen auch mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, auch das Bundeskanzleramt nicht, sondern man bleibt in diesen erstarrten Strukturen und bestätigt sich laufend gegenseitig in seiner Meinung. Das ist unsere politische Kultur und diese politische Kultur gilt es doch aufzubrechen. In anderen Ländern geht das doch auch. in den sozusagen die strategische Denkkultur in Frankreich schon oder in Großbritannien ist doch eine ganz andere. Die sind doch nicht so naiv, wie wir da reingegangen. Die verstehen doch viel besser, wie die Welt funktioniert. Und das sind doch auch alles keine Übermenschen. Das heißt, da müssen wir doch drüber reden, dass wir nicht nur sozusagen immer auf die Laufbahnstrukturen im Auswärtigen Amt schauen, sondern dass wir darauf schauen, wie kann man Expertise und Politik auf ganz neue Art und Weise wieder zusammenbringen und wie kann dann auch die Kritikfähigkeit innerhalb der Apparate größer werden. Und dass Frau Merkel auch jemand war und Herr Steinmeier, die nicht besonders gerne in der Russlandpolitik kritisiert wurden, das wissen wir ja, aber wir sehen doch auch, wo das hingeführt hat.
Ich denke, wir sind an der Stelle auch an einem wichtigen Punkt. Es wird ja immer eingewandt, dass die Aufarbeitung dieser Politik, man erginge sich dann in einer reinen Rückwärtsschau. Nein, so ist es nicht. Ich denke, man muss genau analysieren, warum diese fehlenden Analysefähigkeiten da waren. Und da kommt es genau auch, wie Sie sagten, Frau Klein, auf die fehlenden Schnittstellen an. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen. Dieser Verkauf der Gasspeicher durch Sigmar Gabriel nach der Annexion der Krim. Das war, wie wir heute wissen, ja ganz entscheidenden Akteuren in der deutschen Sicherheitspolitik überhaupt nicht bekannt. Also diese strategisch hochrelevante Frage, ob Deutschland seine Gasspeicher im Krisenfall selbst kontrolliert oder nicht, war kein allgemeines Wissen. Und solche Fehler, die gilt es für die Zukunft, auch mit Blick auf China, auch mit Blick auf andere Autokratien, zu vermeiden. Und ich denke, dafür brauchen wir eine strukturierte Aufarbeitung.
Wir sind jetzt an dem Stand, bei dem wir sind. Also wir haben eigentlich keine wirkliche Antwort darauf gefunden, wie das politisch institutionalisiert werden könnte oder sollte. Also gehen wir von dem jetzigen Stand der Aufarbeitung und des Wissens aus. Wo, Herr Behrens, vielleicht nochmal, sehen Sie denn die Gefahren, dass man eben diese Art der Fehlentscheidungen doch wiederholt? Oder war das strukturell bei Russland ganz anders gelagert als jetzt zum Beispiel bei den Entscheidungen, die mit Blick auf China anstehen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man das strukturell sehr gut vergleichen kann. Ich glaube, dass wir ähnliche, vielleicht sogar noch größere Fehler machen. Ich bin kein China-Experte in Sachen China. Also Volkswagen hat irgendwie eine Fabrik in Russland gehabt, die sie abschreiben mussten. Soweit ich informiert bin, haben die fast ein Dutzend in China oder so. Da reden wir über ganz andere Größenordnungen, wenn wir da in Konflikt reinkommen und über ganz andere wirtschaftliche Abhängigkeiten noch. Nicht? Ich weiß nicht, ob alle das mitdenken. Und mir scheint da auch, dass in der Welt nach dem Kalten Krieg auch so Differenzen eingeebnet worden sind in Deutschland. Also was mir immer in Russland gegen den Strich ging, war zum Beispiel dieses, dass man sich auch mit diesen Machthabern im Kreml duzt und so, nicht? Der Wladimir und der Sergei und weiß ich nicht. Ich finde, das sind Leute, mit denen würde ich mich nie duzen, sozusagen, um Himmels Willen. Und wenn man sich China anschaut, dass wir zum Beispiel diese deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen haben, das halte ich ehrlich gesagt für einen Skandal. Sowas machen wir mit Ländern, demokratischen Ländern, mit denen wir eng befreundet sind, wie Frankreich oder Israel, aber das können wir doch nicht mit kommunistischen Diktaturen machen, die Millionen von Menschen in Lagern einsperren. Da reden wir sozusagen auf Ministerialebene mit denen, als wenn das ein ganz normales Regime wäre. Das ist doch hochgefährlich, was da passiert. Da wird immer wieder die Differenz zwischen Demokratie und Diktatur eingeebnet und sozusagen gezeigt, na, das ist totale Normalität, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten. Das müssen wir sogar. Natürlich müssen wir da Kontakte haben. Aber es geht ja immer darum, sozusagen auch vom Stil her, vom Abstand her, von der strategischen Ausrichtung her, wie gehen wir mit solchen Regimen um? Und ich glaube, da ist mit dem Ende des Kalten Krieges irgendwie viel schiefgelaufen. Da hat man eine sehr naive Brille auf die Welt aufgesetzt und hat gedacht, wenn man zu Leuten nur nett ist, dann kommt sozusagen auch was Freundliches zurück. Aber so funktioniert ja unsere globale Welt.
Herr Schmidt, sind wir gefeit, die Fehler zu wiederholen mit Blick auf China?
Ja, zumindest in einem Punkt kann ich Herrn Behrens beruhigen. Nach meinem Wissensstand hat weder Frau Merkel noch Herr Scholz den chinesischen Präsidenten geduzt.
Ist vielleicht auch eine Bagatelle an der Stelle.
Aber wir sind natürlich nicht gefeit und es ist legitim und auch wichtig für unsere zukünftige Außenpolitik, dass wir die Frage der Abhängigkeiten und der Fehlannahmen im Verhältnis zu Russland überprüfen und dann Lehren auch für das Verhältnis zu China ziehen. Es gibt einen Punkt, wo es keine Vergleichbarkeit gibt. Ein wesentlicher Faktor in der deutschen Russlandpolitik war die Art und Weise, wie man historische Verantwortung definiert hat. Und vieles von dem verklärenden Russlandbild hat damit zu tun, dass man abgeleitet hat aus der deutschen Schuld im Zweiten Weltkrieg. Man müsse gegenüber der Sowjetunion beziehungsweise dann später nur noch Russland, was ja auch schon an sich ein Problem ist.
Ein Fehler war, ja, ein historischer Fehler.
Ja, genau, also dass man es dann verengt hat auf Russland, müsse man sozusagen unbedingt auf Annäherung setzen. Und dieser historische Punkt ist natürlich bei China nicht vorhanden. Das heißt nicht, dass wir davor gefeit werden, das zu wiederholen, weil ja dieses Denken in entspannungspolitischen Kategorien prinzipiell übertragbar ist auf andere schwierige Mächte, um es mal so zu formulieren.
Aber wir sehen ja jetzt schon, Herr Schmidt, noch kurz danach zu fragen. Klar, de-risking statt decoupling, das haben wir alle verstanden, also nicht eine völlige wirtschaftliche Entkopplung, aber die Risiken minimieren. Und dennoch haben ja manche den Eindruck, dass die wirklichen Konsequenzen einfach noch nicht gezogen wurden. Also auch nur ein Bagatellbeispiel vielleicht, aber gar nicht mal so unentscheidend. Eine Pressekonferenz, die keine Pressekonferenz war, nach diesen Regierungskonsultationen, keine Fragen sind zugelassen. Manche haben schon gesagt, na toll, Wandel durch Handel, wir wandeln uns jetzt inzwischen. Aber mal ernsthaft gefragt, welche Entscheidungen, glauben Sie denn, müssen mit Blick auf China jetzt getroffen werden, ganz konkret, um das Debakel, was in der Russlandpolitik passiert ist, zu verhindern?
Erstmal müssen wir verstehen, dass das Verhältnis zu China deutlich komplexer und vielleicht noch schwieriger ist als zu Russland, weil wir im echten Systemwettbewerb mit China stehen und China anders als Russland nicht nur militärisch und politisch Macht ausüben kann, sondern eben auch wirtschaftlich und technologisch ein ganz anderes Potenzial hat als Russland und damit als alternatives Ordnungsmodell in der Welt auftreten kann und es auch zunehmend tut. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die noch weiterreichend ist, wenn auch von der Sicherheitsbedrohung nicht so unmittelbar wie bei Russland. Aber ich glaube, wir müssen uns die Dimension der Herausforderung deutlich machen. Und deshalb ist De-Risking eben auch ein Vorgang, der deutlich komplexer ist als nur das Kappen von Abhängigkeiten bei Gas und Öl und vielleicht noch bei Kohle. Und deshalb braucht es auch länger und ist nicht so einfach umzusetzen wie, also vergleichsweise einfach, muss man ja sagen, das war ja auch mit Härten verbunden, wie im Fall von Russland. Und ich glaube, dass da wir auf viele Jahre beschäftigt sein werden, diese Risikominimierung und das Ausbalancieren von Kooperation, Wettbewerb und Systemrivalität hinzubekommen. Und die Spielräume für Kooperation sind deutlich enger geworden im Falle Chinas. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Also noch weiterreichende Risiken verstehe ich als mit Blick auf Russland und das in einer Situation, wo wir sozusagen diese Fehlentscheidungen, Zitat, noch nicht mal wirklich aufgearbeitet haben. Also mit welchem Fazit gehen Sie da heute raus, Herr Bingener?
Es bestätigt im Prinzip ja die Einschätzung, dass eine wirkliche strukturierte Aufarbeitung so nicht politisch gewünscht ist. Ich glaube, zu der wird es auch nicht kommen. Das muss man ganz nüchtern einfach anerkennen. Das bleibt dann an Wissenschaft und Medien letztlich kleben. Was ich schon anerkenne, dass Herr Schmidt sicherlich ja die richtigerweise benannt hat, dass man mit China erheblichen Lernbedarf hat und da auch langfristigen Handlungsbedarf. Zu ergänzen wäre vielleicht noch an dem Punkt, das wird ja in der SPD nicht durchweg geteilt, ja, auch in der CDU nicht. Es gibt durchaus auch Formeln, die jetzt wiederkehren. Also erst neulich hat mir ein führender SPD-Politiker die Formel Sicherheit ist nur mit China, nicht gegen China machbar in den Block diktiert. Das ist genau die gleiche Formel aus der Russlandpolitik. Also ich glaube, auch da stehen uns doch auch noch härtere Diskussionen bevor, weil eben, wie Herr Behrens auch völlig richtig sagte, die Abhängigkeit zu China bereits da ist. Also VW erwirtschaftet, hat in den letzten Jahren 50% seines Gewinns in China erwirtschaftet. Das heißt, wir sind da schon drin.
Und werden das weiter genau im Blick behalten. Wir haben heute diskutiert im Deutschlandfunk zunächst mal über die verfehlte Russlandpolitik und den Stand unserer Aufarbeitung der Vergangenheit. Und zwar mit dem SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt, mit dem Historiker Jan-Klaas Behrens und dem Journalisten und Buchautor Reinhard Bingener. Ich danke Ihnen zunächst mal für die spannende Diskussion heute und verweise noch auf den kommenden Dienstag am 19. September. Nämlich sind wir mit der Diskussion zu Gast in Erfurt im Haus Dache-Röden. Und dort diskutieren wir dann über das besondere ostdeutsche Verhältnis zu Russland. Ausstrahlung dann am nächsten Mittwoch. Sie können sich aber noch anmelden über unsere Webseite anmeldung.deutschlandradio.de für eine Veranstaltung der Diskussion am kommenden Dienstag, am 19. September. Ich bedanke mich nochmal sehr bei meinen Gesprächspartnern und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Bettina Klein.